Guten Morgen, liebe Gemeinde. Sehr schön. Und vielen Dank dem Chor auch nochmal. Er hat uns gerade nochmal in den beiden Liedern einmal mit reingenommen, was letzte Woche war. Ist Gott für uns? Wer kann? Ihr seid da, gegen uns sein. Und das zweite Chorlied, das führt uns auch in die Thematik für den heutigen Morgen. Wer hat vor einiger Zeit das Buch Haggai mal am Wickel gehabt? Bestimmt lange, doch, so ein paar Hände gehen hoch, ne? Darum geht's nämlich heute Morgen. Ich sag das schon mal, da habt ihr genug Zeit, das Buch Haggai erstmal zu finden. Jetzt wird geblättert, wo ist denn das eigentlich? Im Alten Testament, hinten. Und das Buch Haggai, das möchte ich heute mit uns betrachten. Stehen wir doch nochmal auf und lesen aus Haggai ein paar Verse, also es geht um das ganze Buch heute Morgen, aber wir lesen ein paar Verse aus Kapitel 1, Verse 12 bis 15. Da hörten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels und des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen. Und zwar am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Bis dahin, der Herr segne uns, setzt euch doch gerne. Überschrift lautet: Jesus zuerst, richtige Prioritäten setzen. Im Buch Haggai geht es darum, den zerstörten Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Das Volk packte jedoch erst dann an, als Gott durch den Propheten Haggai ihre falschen Prioritäten aufgedeckt hatte. Haggai ist der Name eines der sogenannten kleinen Propheten und bedeutet so viel wie Mann des Festes. Vielleicht ist er an einem bestimmten Feiertag geboren worden, man weiß es nicht. Man weiß kaum etwas von ihm, nur dass es eins der kürzesten Bücher der Bibel ist. Und der Haggai, der taucht hier für etwa 4 Monate auf und ist dann wieder verschwunden. Er lebte, wie im Übrigen auch der Prophet Zacharia, in der Zeit, als König Darius von Persien im Jahr 538 vor Christus etwa 50.000 Juden gestattete, in ihre alte Heimat nach Jerusalem zurückzukehren, um dort den Tempel als Zentrum ihres Glaubens wieder aufzubauen. Bisschen Geschichte heute Morgen hier. Nämlich etwa 50 Jahre zuvor, das war das Jahr 586 vor Christus, ein ganz wichtiges Datum in der Geschichte Israels bzw. Judas, war Jerusalem von den Babyloniern zerstört worden, und das jüdische Leben und der jüdische Glaube gehörten im Grunde da dann der Vergangenheit an. Die Juden wurden von den Babyloniern verschleppt und lebten seitdem in Gefangenschaft am Euphrat im heutigen Irak, weit entfernt von ihrer Heimat in der Fremde. Aber nun hatte sich durch die Eroberung Babyloniens durch die Perser, das finden wir ja auch im Buch Daniel, die ganze Geschichte, die politische Lage komplett geändert und brachte Freiheit. Und unter der Führung von Serubabel kam diese große Bevölkerungsgruppe zurück und begann mit dem Wiederaufbau Jerusalems. Wir erinnern uns auch an das Buch Nehemia, den Mauerbau, das kennen wir auch. Doch beim Tempelaufbau, da stockte der Bau schon recht bald, und über 17 Jahre war der Platz, wo einst der große salomonische Tempel stand, immer noch ein Trümmerhaufen. Da ist nichts passiert. Jetzt kommt's: Im Gegensatz dazu ließen es sich die jüdischen Rückkehrer gut gehen und hatten sich richtig schön nett eingerichtet und sich für sich selbst schöne Häuser gebaut. Und dieser Widerspruch war nun der Grund, dass der Prophet Haggai von Gott den Auftrag bekam, das Volk in 4 Ansprachen, das finden wir in Haggai Kapitel 1, die Verse 1 bis 15, Kapitel 2, die Verse 1 bis 9, Kapitel 2, 10 bis 19 und Kapitel 2, 20 bis 23, diese 4 Ansprachen, die den Bau des Tempels anbelangte, das Volk wachzurütteln, zu ermahnen, zu ermutigen, zu belehren, aber am Ende auch zu trösten. Die erste Botschaft, die Haggai dem Statthalter Zerubabel und dem Priester Jeschua überbrachte, ist laut Haggai 1, Vers 1 auf das zweite Regierungsjahr des Darius, dem König von Persien, den ersten Tag des 6. Monats. Wenn ihr moderne Bibelübersetzung habt, dann steht da sogar ein richtiges Datum drin, in diesem Fall nämlich der 29. August 520 vor Christus. Interessant. Solche exakten Zeitangaben, die kommen eigentlich selten vor, aber hier im Buch Haggai reihenweise, sodass man also genau weiß, okay, so war es gewesen. Das bezeugt die Echtheit der damaligen Ereignisse. Diese erste Botschaft von Haggai, das war ein ermahnender Weckruf, die Prioritäten richtig zu setzen und den Tempel wieder aufzubauen. Was macht das alles mit uns? Auch wir sollen Reich Gottes bauen und vor allen Dingen die Prioritäten richtig setzen, Jesus an die erste Stelle setzen. Deswegen die Überschrift der Predigt heute Morgen lautet: Jesus zuerst, richtige Prioritäten setzen. Punkt 1, unser Problem, falsche Prioritäten. Der Auftrag für das aus der Gefangenschaft zurückgekehrte Volk war klar und unmissverständlich, nämlich den Tempel wieder aufzubauen. Wie gesagt, der persische König Darius selbst hatte es sogar angeordnet und grünes Licht dafür gegeben. Doch anstelle nach der Freude über die wiedergewonnene Freiheit als erstes die Arbeit am Tempel wieder aufzunehmen, um auch endlich wieder richtig Gottesdienst zu feiern, da baute sich das Volk, wie schon in der Einleitung erwähnt, erstmal in Ruhe seine eigenen Häuser wieder auf. Gott und allgemein der Glaube wurden insofern hinten angestellt. War erstmal wichtiger für sie, an sich selbst zu denken. Sie dachten an sich, an ihr eigenes Wohlbefinden. Ihr Egoismus wurde dabei fromm eingekleidet mit den Worten, die der Prophet Haggai ankreidet. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Kapitel 1, Vers 2. Schaut gerne in eure Bibeln, während ihr der Predigt folgt. Es ist noch nicht, die Zeit ist noch nicht reif. Erstmal müssen wir unsere eigenen Sachen erledigen. Also sie empfanden vom Herrn, dass es noch nicht an der Zeit sei, sich um Gottes Sache zu kümmern. Fromme Eindrücke, die aber nichts mit Gottes Wort und seinen Willen zu tun haben, ja, die kommen schon mal vor. Nicht bei euch, aber ich habe schon mal hier und da gemerkt, wie auch liebe Mitchristen das ein oder andere sich so zusammenfantasiert haben, um sich damit zu rechtfertigen, Schlupflöcher für ihr Handeln zu finden, Entschuldigung für ihr selbstsüchtiges Handeln zu verschaffen. Welche Ausreden haben wir für unsere Sünden, für unseren Lebensstil? Sind die Prioritäten in unserem Leben richtig gesetzt? Ist Gott die Nummer 1? Oder nehmen Götzen diesen Platz ein? Es können bestimmte materielle Dinge sein, die so einen hohen Stellenwert für dein Leben haben, aber auch Lieblingsmenschen, die berufliche Karriere, geheime Sünden, was auch immer Gott verdrängt hat, wo plötzlich andere Dinge die Nummer 1 in unserem Leben sind. Der Prophet Haggai sagt, Vers 4, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt, also der Tempel. Das sind deutliche Worte, die die Vorgehensweise des Volkes aufdecken und dazu noch mit einem entsprechend ironischen Unterton. Hey, der Tempel ist ein Trümmerhaufen und an Gottesdienst, an Opfer ist nicht zu denken. Aber die eigenen Häuser, die sind perfekt erbaut und die erstrahlen in neuem Glanz. Aber es kommt ja noch schlimmer. Nicht nur, dass sie zuerst an sich dachten und Gott zur Seite schoben, sie vergriffen sich im Grunde am Eigentum Gottes. Was war geschehen? Sie bauten nicht nur Stein für Stein die Mauern wieder auf, sondern sie machten es sich ja noch so richtig hübsch, indem sie die Mauern dann vertäfelten mit Holz. Naja, wo ist das Problem? Was ist daran so schlimm? Natürlich kann man sich nett einrichten und auch seinen Reichtum genießen und sich am Wohlstand und an seinem Haus und der Familie erfreuen. An der Frau auch, ja. Das Problem war nur, dass Gott nicht mehr das Zentrum ihres Lebens war und er nicht mehr den ersten Platz in ihrem Leben hatte. Das heißt, die Vertäfelung der Häuser entsprach eigentlich nicht ihrer Art und der Bauweise, die sie gewohnt waren, aber man nimmt ja, was man bekommt. Denn genau genommen hatte man sich sehr wahrscheinlich ganz einfach der Baustoffe des Tempels bemächtigt. Holz von den Zedern am Libanon. Man hat sich diese Baustoffe genommen und sie für eigene Zwecke verbaut. Und dann, ja, dann besaß man noch die Frechheit zu sagen, dass für den Bau des Tempels die Zeit noch nicht reif sei. Was machen wir mit so einem Text heute Morgen? Ich kann natürlich sagen, Mensch Andi, warum hast du so einen Propheten da heute ausgekramt? Ja, wir haben eine Pause gerade im Römerbrief. Ich habe gedacht, guck mal, was wir noch nicht so hatten. Und tatsächlich, das Buch Haggai taucht in unserem Predigtarchiv noch gar nicht auf. Was machen wir mit so einem Text? Ja, unser Haus ist fertig gebaut, unser Privat- und Berufsleben, das läuft super. Aber womöglich liegt unser geistliches Haus in Trümmern, ist vernachlässigt worden. Kann da was dran sein? Und kann es nicht sein, dass wir Gott auch in gewisser Weise bestehlen? Ja, wir klauen keine Sachen aus der Gemeinde, um damit unser Heim zu verschönern. Das ist natürlich klar. Aber wir räumen Gott vielleicht nicht die Zeit ein, die ihm gebührt, und wir dienen ihm nicht, weil wir nur an uns selbst denken. Wir setzen unsere Kraft und Zeit für alles Mögliche ein, nur nicht für den lebendigen Gott. Ja, man muss verstehen, Social Media kostet halt so seine Zeit. Andere Dinge auch. Ja, auch in anderen Dingen verrutscht mancher mit die Verhältnismäßigkeit. Du hast keine Zeit mehr für die Gemeindearbeit, für den Gottesdienst, aber dafür gibt es ja den Livestream, da kann man ja mal reingucken. Ich grüße euch. Aber dafür sieht dein Anwesen aus wie aus einem schöner Wohnkatalog. Und dein Garten, der toppt jede Parkanlage. Und dein schickes Auto ist sowieso dein Statussymbol. Das mal so, Haggai hat von den vertäfelten Häusern gesprochen, ihr versteht. Ja, manchmal können auch Finanzen ein Thema sein, weil man für alles Geld übrig hat, nur nicht für das Reich Gottes. Ja, wie sieht unsere Hingabe, unsere Nachfolge für Jesus aus? Das Buch Haggai fordert heraus. Ist es nicht an der Zeit, mal aufzuräumen und die Prioritäten wieder richtig zu setzen? Der Frühling hat begonnen. Da macht man ja bekanntlich Frühjahrsputz, oder? Also vielleicht mal aufräumen. Und der Chor hat ja schon gesagt, worum es geht, da kommen wir gleich noch zu. Oder besser nicht gesagt, gesungen hat er es. Ja, möge der Herr uns helfen, die Prioritäten richtig zu setzen und aufzuräumen. Aber kommen wir zum zweiten Punkt. Sünde hat Konsequenzen. Gehen wir weiter in unserem Text. Das sind die Verse 5 bis 9 in dieser ersten Ansprache von Haggai. Wir lesen, und nun so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Das Volk hatte zwar schöne vertäfelte Häuser, aber wirtschaftlich ging es den Bach runter, obwohl man ganz sicher nicht verarmt aus dem Exil zurückgekommen war. alles, was sie anfassten, zerrannen ihnen zwischen den Fingern und sie litten Mangel, sogar Hunger und Durst, wie der Text es sagt. Und auch sonst ging es ihnen überhaupt nicht gut. Der Prophet Hagai macht nun eine Bestandsaufnahme und erklärt die Ursache dafür. Er sagt, warum das? Verse 9 bis 11. So spricht der Herr der Herrscher, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Das Handeln des Volkes, die falschen Prioritäten hatten Konsequenzen. Gott nahm sich zurück. Weil das Volk die Prioritäten nicht richtig gesetzt hatte, weil es die Sache Gottes vernachlässigt und hinten angestellt hatte, sein Wort ignoriert hatte, deshalb blieb der Segen aus und deshalb ging es in ihrem Leben alles so schwerfällig. Finden wir uns da vielleicht auch wieder? Pläne haben sich zerschlagen und das, was man sich für das Studium oder den Beruf erhofft hatte, ist ausgeblieben oder hat sich anders entwickelt als gedacht. Anstelle von Erfolg gab es immer nur Misserfolg und statt Freude war da Traurigkeit und das als Folge einer lauen und halbherzigen Nachfolge. Irgendwie ist innerlich alles leer und es fehlt die Perspektive und Hoffnung. Nur wenn wir Gott aus unserem Leben ausklammern, dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass der Segen ausbleibt und sich Gott zurückzieht, zurücknimmt. Wenn die Beziehung zu Gott zu kurz kommt und Oberflächlichkeit regiert, dann fehlt es automatisch an Freude und Hingabe. Stille Zeit wird weniger, die Dienste für Jesus auch und irgendwie hat man sowieso nicht mehr so Lust auf Gemeinde und die Glaubensgeschwister, die will man schon gar nicht sehen. Wie ist das so? Wenn wir uns als glühende Kohlen aus dem Feuer herausbewegen, dann werden wir abkühlen und unsere Kraft verlieren. Dabei brauchen wir doch einander. Und die Bibel sagt, wir sollen unsere Versammlung nicht verlassen. Wir brauchen die Gottesdienste, wir brauchen die Begegnung mit Gott. Wir brauchen Jesus, ohne den wir nichts tun können. Nun versteht mich bitte bei dieser Thematik nicht falsch. Es geht hier nicht um eine Art Wohlstandsevangelium, in dem man meint, dass es treuen Nachfolgern Christi immer gut gehen muss oder wenn du Zeiten des Leidens und der Prüfung hast, dass dies dann Gericht Gottes bedeutet, weil in deinem Leben Sünde ist. Ja, wir sind alle Sünder, wir machen alle Fehler, sind alle von der Gnade Gottes abhängig. Ich denke aber, dass wir da als reife Christen schon das richtige Gespür bekommen und verstehen, was Gott uns in der jeweiligen Phase unseres Lebens sagen will. Und vielleicht auch gerade heute Morgen durch das Buch Hagai. Und doch müssen wir an dieser Stelle erwähnen, dass Gott auch mal durch schwierige Umstände seine Kinder erzieht und wachrüttelt, wie eben seinerzeit auch das Volk in Jerusalem. Aber wir erleben das auch heutzutage. In Notzeiten sind die Kirchen voll und die Menschen haben Gott plötzlich wieder neu im Fokus, wo sie vorher nur an sich selbst und an ihre Vorlieben gedacht haben. Ich höre immer die Geschichten, so gerade nach Kriegen oder auch hier in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, die Leute strömten in die Kirchen. Oder beim Untergang dieses Fährschiffes Estonia, so habe ich gehört, waren in Schweden auch wiederum die Kirchen voll. Diese Not hat sie zu Gott getrieben. So passiert es immer wieder. Gehorsam und Buße, also Umkehr ist gefordert. Die jüdische Bevölkerung soll sich korrigieren lassen, soll wieder gut machen und das Holz aus dem Gebirge für den Bau des Tempels heranschaffen, da sie das andere Holz zweckentfremdet hatten. Zu dieser ganzen Thematik gibt es einen schönen Vers aus dem Neuen Testament, der hier gut reinpasst, um uns auch neue Hoffnung zu geben für unser eigenes Leben, wenn es vielleicht hier und da ein bisschen schwerfällig läuft oder manche Frage da ist. Jesus hat gesagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Oder anders ausgedrückt, es wird euch alles zufallen. Wann wird uns alles zufallen? Wenn Jesus die Nummer eins ist, wenn die Prioritäten stimmen. Matthäus 6,33. Hörst du? Wenn die Prioritäten richtig gesetzt werden, dann ist der Segen wieder da. Wir sind aufgefordert, alles für Jesus zu geben. Er soll die unumstößliche Nummer eins und der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens sein. Und wenn das so ist, wenn wir ihm treu nachfolgen und ihm mit Hingabe dienen, dann brauchen wir uns auch keine Sorgen zu machen, dass wir Mangel leiden, dass wir irgendetwas verpassen, sondern unser Gott gibt uns zur rechten Zeit das, was wir brauchen und segnet uns. Ist das so? Sagt ihr Amen dazu? Amen. Kommen wir zum dritten. Umkehr durch die Gnade Gottes. Wie reagierte nun das Volk auf diese ermahnenden Worte von dem Propheten Haggai? Von Gott. Damit kommen wir zu unserem Ausgangstext nochmal. Da hörten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes. Sie hörten drauf und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und jetzt? Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr, hört mal, und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrest des Volkes. Der Herr erweckte den Geist des ganzen Volkes. Was passierte dann? Die Folge: sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen. Es ist auffällig, dass in diesem Buch die leitenden Männer und schließlich auch das ganze Volk so schnell reagieren und sich korrigieren lassen. Sie hörten nicht nur auf die Stimme, das Wort des Propheten bzw. des Herrn, sondern sie waren gehorsam und sie änderten ihr Leben und damit änderten sie auch ihre Prioritäten. Sie räumten ihr Leben auf, um Gottes Anordnung zu befolgen. Das Volk fürchtete den Herrn. Und das ist ein wichtiger Punkt. Gottes Furcht ist der entscheidende Punkt der Veränderung für uns als Einzelne, aber auch für eine ganze Nation. Und wie kam das? Durch die Gnade Gottes wurden ihre Augen und Ohren geöffnet, wurden ihre Herzen erweckt. Erst durch das gnädige Eingreifen Gottes änderte das Volk seine Gesinnung und nahm endlich die Arbeit am Haus des Herrn auf. Also muss der Herr machen. Nein, wir haben Verantwortung. Unsere Verantwortung ist hier gefordert. Wir sollen nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes Gottes sein. Wir sollen auf Gottes Wort reagieren und es nicht ignorieren. Das große Problem der jüdischen Bevölkerung damals in Jerusalem war ihre Sünde, ihre Unreinheit vor Gott, wie Haggai es beschreibt. In seiner dritten Botschaft, die er etwa 3 Monate noch einmal später dann explizit herausgestellt hat. Das ist in Haggai Kapitel 2, die Verse 11 bis 14. So spricht der Herr, der Herrscharen: Frage doch die Priester über das Gesetz und sprich, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen: Nein. Da sprach Haggai: Wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein. Und die Priester antworteten und sprachen: Es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, jetzt hört mal: Ebenso ist es auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr. So ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein ist es. Der Prophet wies das Volk an, den Priestern 2 Fragen zu stellen, die anhand des Gesetzes Gottes beantwortet werden sollten. Und die Fragen verdeutlichten den Unterschied zwischen rein und unrein und machten deutlich, dass Heiligkeit nicht übertragbar war und Unreinheit hingegen schon. Dem Volk sollte klar werden, dass ihre religiösen Bräuche und Opfergaben Gott nicht annehmbar gewesen waren, weil sie ihm nicht gehorcht hatten und ihre Unreinheit die Opfergaben verunreinigt hatten. Tja, dieses Volk, selber schuld. Nein, wir sind heute nicht besser und dieser Text, er gilt heute im Jahre 2026 genauso wie damals im Jahre, was war das, 520 vor Christus. Ja, wir sind zwar reinlich und wir duschen uns täglich. Statistisch gesehen, habe ich herausgefunden, verbraucht jeder Deutsche im Jahr durchschnittlich 130 Liter Wasser. Wusstet ihr das? Nee, ne? Eine Menge. Und eine Menge davon wird gebraucht, um sich äußerlich sauber zu halten. Sehr gut. Aber was ist mit unserem Inneren, mit unserem Herzen? Da waren ja diese super frommen Pharisäer, die hatten Jesus wegen seiner Jünger einmal kritisiert, die sich beim Essen doch glatt nicht die Hände gewaschen hatten. Kennt ihr noch diese Begebenheit? Ein Skandal für die Pharisäer. Und auf die Frage, was einen Menschen unrein macht, stellte Jesus klar, dass es nicht das ist, was man vielleicht mit etwas schmutzigen Händen in sich aufnimmt, sondern er erläuterte, was jedoch aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Und dann kommt diese berühmte Aufzählung, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, sagt Jesus, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht, aber mit ungewaschenen Händen essen, macht ihn nicht unrein. Gut, deswegen waschen wir uns heute zum Essen trotzdem die Hände, ne? So hat das Jesus auch nicht gemeint. Aber wenn wir so darüber sprechen, vielleicht ist ja auch in unserem Leben eine gewisse Reinigung unseres Herzens nötig. Vielleicht sogar eine Generalreinigung. Wie geht das? Die Bibel bezeichnet an anderer Stelle die Sünde als Sauerteig, der um sich greift und großen Schaden anrichtet. Ich habe gelesen, dass ein einziger Tropfen Öl 1000 Liter bestes Trinkwasser verunreinigt. Und so ähnlich darf man das sich bestimmt auch mit dem Sauerteig vorstellen. Gefährlicher Sauerteig, der muss dringend beseitigt werden. Und der Apostel Paulus im 1. Korinther 5, Vers 6 schreibt er, der fordert, deshalb oder darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid. Und vermutlich, je eher, desto besser, weil sonst greift es um sich und macht Schaden, richtet Schaden an. Es ist ja schlimm, wenn man versackt und man in seinem Haushalt zumüllt. Da gibt es sogenannte Messies, von dem englischen Wort Mess, Chaos, Wirrwarr, Unordnung. Das sind so Leute, die ihre Wohnung nicht im Griff haben. Soll ja vorkommen. Ich war mal Zivildienstleistender in einer alten Wohnanlage in München. War eine schöne Aufgabe, den alten Menschen dort zu dienen, ihnen Kaffee zu bringen, Kuchen zu bringen, aber auch mal hin und wieder in ihre Wohneinheit reinzuschauen, ob denn auch alles in Ordnung ist. Und da war eine alte Dame, die meinte, alles noch brauchen zu müssen. Alles. Und ihre Wohnung hatte nur noch so einen schmalen Gang, wo man so durch konnte. Warum? Da waren Berge von Zeitungen, von Dosen, die sie meinte, also leere Dosen, keine Ahnung, was sie sich da vorgestellt hatte, irgendwelche anderen Plastikbehälter, alles hat sie gesammelt, weil man das doch alles noch brauchen konnte. Und wehe, wenn wir dann dazu kamen und wollten Dinge wegschmeißen. Oh, dann war sie ganz böse mit uns. Ging ja gar nicht. Eine andere alte Dame hatte übrigens auch ihre Wohnung nicht so ganz im Griff. Was aber interessant war, ihr Geld hatte sie immer gut beisammen. Das hat sie auf dem Balkon in so einem Blumenkasten versteckt. Gut, hier bei ihr musste dringend mal aufgeräumt werden. Ich weiß gar nicht, wie das nachher ausgegangen ist. Aber Gleiches gilt auch für unser geistliches Leben. Wir sollen regelmäßig für Ordnung sorgen und unser Inneres vor Gott reinigen und Buße tun, damit wir nicht als geistliche Messies enden. Verstehen wir? Das ist manchmal auch so, dass alles vielleicht zugemüllt ist in unserem geistlichen Leben. Diese Gewohnheit und diese Sünde, ja, nicht, ist keine große Sache, aber na, eine Kleinigkeit, macht ja nichts. Und ehe man sich versieht, häuft man das ein oder andere an und man müllt sich regelrecht zu. Der Sauerteig, die Sünde, die schlechten Gewohnheiten, die falschen Prioritäten, die müssen raus aus unserem Leben und zwar vollständig. Und hören wir, was Gottes Wort dazu sagt, nämlich schlicht und einfach, 1. Korinther 5, Vers 7, schafft den alten Sauerteig weg, fegt ihn raus, reinigt euch gründlich davon. Und wir kennen noch verschiedene andere Aufforderungen aus der Bibel, wo es heißt, leg ab die Sünde, zieh an den neuen Menschen, kehr um von falschen Wegen. Kolosser 3, Epheser 4, das sind so Kardinalstellen, wo uns die Bibel deutlich macht, unser Leben zu ändern. Wir sind aufgefordert zu handeln und die Sünde zu bekämpfen, mit ihr zu brechen und sie sein zu lassen. Aber oft werden Sachen ja bekanntlich nur unter den sprichwörtlichen Teppich gekehrt. Kennen wir alle auch, oder? Ja, dann sieht es schon mal keiner, ist schon mal weg. Wenn man Besuch bekommt, schnell die Sachen unter das Bett verstecken oder hinterm Vorhang oder so. Es sieht äußerlich alles tipptopp aus. Guckt ja keiner in die geheimen Ecken. So ist es manchmal auch mit unserem geistlichen Leben. Wir meinen, das kriegt ja keiner mit, es sieht ja keiner. Vordergründig sieht alles sauber aus. Aber wehe, man blickt tiefer. Nein, es ist ganze Sache gefordert. Deshalb komm doch zu deinem Retter und erlebe, wie er Sünde vergibt und wie er dein Leben reinigt und wie er neues Leben schenkt. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, der alte Sauerteig. Es ist etwas Neues geworden. Wir dürfen rein und heilig für Jesus leben. 2. Korinther 5, 17. Deshalb, wir sind aufgefordert mit unserem ganzen persönlichen Unrat, mit unserem Dreck, mit unserem Müll, zur größten Mülldeponie der Welt zu gehen. Wo ist das? Golgatha, ruft da jemand, genau so ist das. Und Golgatha war ja tatsächlich dort im alten Jerusalem eine Müllkippe, wisst ihr das? Dort vor den Toren der Stadt Jerusalem haben die Bewohner ihren Müll abgekippt, dort auf Golgatha, also eine Mülldeponie. Und wir sind eingeladen, auch heute Morgen zu kommen und unseren persönlichen Müll am Kreuz abzuladen. Das, was dich von Gott trennt, deine falschen Prioritäten, deine geheimen Sünden, was auch immer, ich brauche keine großen Aufzählungen machen. Du weißt selbst, was angesagt ist, in Ordnung zu bringen. Dort vor den Toren Jerusalems, auf dem Hügel Golgatha, da hat Jesus unsere Unreinheit, unsere Sünde stellvertretend auf sich genommen und am Kreuz für uns die Gerechtigkeit, die Reinheit erwirkt, indem er die gerechte Strafe dafür auf sich nahm. Er allein, unser Herr und Retter, sorgt dafür, dass wir wirklich rein werden und das Chaos in unserem Leben aufhört, bereinigt wird. Durch den Glauben an Jesus sind wir eine neue Schöpfung. Und da gibt es diesen bekannten Vers in 1. Johannes 1, 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und dann und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aus einem schmutzigen Herzen macht Gott ein weißes Herz. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, oder schwarz, damit du es besser verstehst, soll sie doch schneeweiß werden, heißt es in Jesaja 1,18. Kommen wir zum vierten und letzten Punkt. Gehorsam bringt Segen. Der Herr erweckte nicht nur den Geist der Leiterschaft Jerusalems, sondern des gesamten Volkes. Und alle krempelten die Ärmel hoch und packten endlich an, die Arbeit am Tempel wieder wieder neu loszulegen dort, um den Tempel aufzubauen. Und was passierte? Gottes Segen kam dann auch zurück auf das Volk. Gehorsam gegenüber Gott ist unerlässlich, wenn wir seinen Segen empfangen wollen, so wie es auch die jüdische Bevölkerung in den Tagen Haggais erlebte. Unsere Prioritäten müssen mit Gottes Prioritäten übereinstimmen. Wichtiger Punkt. Gott bestimmt, was wichtig ist und nicht wir selber. Wir müssen auf ihn hören und ihm folgen. Aber wir sehen auch hier in Haggai, obwohl das Volk nun gehorchte und die Bauarbeiten am Tempel wieder aufgenommen hatten, da hatten sie immer noch mit gewisser Entmutigung auch zu kämpfen. Und wir sehen das bei Haggai in seiner zweiten Botschaft, die er etwa einen Monat nach seiner ersten verkündete. Das ist Haggai Kapitel 2, die Verse 1 bis 4, lasst uns lesen. Am 21. Tag des siebten Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Rede doch zu Zerubabel, den Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem Überrest des Volkes und sprich: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus, also den Tempel, in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Und dann kommt: Aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester, und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Sagt er das auch zu dir? Ganz bestimmt. Der Herr ist mit dir. Und wenn Gott für uns ist, das war letztes Mal dran, wer kann gegen uns sein? Gott ist da. Haggais Aufruf ermutigte das Volk, das Werk trotz Widerstand von bestimmten Gegnern oder auch so verschiedenen Herausforderungen fortzusetzen. Nun war da ein Punkt: Die älteren Einwohner Judas erinnerten sich an die Pracht des ursprünglichen von Salomo erbauten Tempels und wussten genau, dass der wiederaufgebaute Tempel nach seiner Fertigstellung mit dem nicht mithalten konnte. Aber das sollte kein Grund zu Pessimismus sein. Statt sich davon entmutigen zu lassen, ermutigte Haggai Zerubabel, Jeschua und das gesamte Volk, stark im Herrn zu sein. Und das ist auch für uns so wichtig, immer wieder in unserem Alltagsleben auch das zu erfahren: Gott ist mit uns. Er ist an unserer Seite. Mit ihm sind wir stark. Ja, wir wollen uns nicht entmutigen lassen durch gewisse Umstände. Womöglich nicht Vergleiche anstellen, was man vielleicht manchmal auch so gerne macht, sondern lasst uns auf unseren Herrn, auf Jesus schauen, ihm vertrauen und in ihm stark sein. Wenn wir ihm treu folgen, dann segnet er uns. Und damit kommen wir noch einmal zur dritten Botschaft von Haggai, in der Gott die Unreinheit des Volkes angesprochen hatte. Wir hatten da gerade von gesprochen. Dann aber auch deutlich machte, dass nach seiner erzieherischen Maßnahme sein Segen auf dem Volk ruhte, weil sie umkehrten und gehorsam waren. Und so sagte Haggai: So achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin vom 24. Tag des neunten Monats, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Und jetzt: Von diesem Tag an will ich segnen. Das ist Kapitel 2, die Verse 18 bis 19. Also, das Volk gehorchte, baute den Tempel wieder auf und sie durften jetzt den Segen Gottes erwarten, gerade auch im Hinblick auf die kommenden Ernten. Kommen wir zum Schluss von Haggai. Der Aufbau des Tempels, den der Prophet Haggai im Namen Gottes forderte, er war schon von großer Bedeutung damals. Nicht umsonst haben wir dieses Buch in der Bibel. Bei der Wiedererrichtung des zerstörten Tempels ging es darum, Gottes Willen umzusetzen und Gott zu verherrlichen. Und dadurch sollten die heidnischen Völker die Botschaft des einen wahren Gottes und den Weg zu ihm vermittelt werden. Das Gleiche gilt auch für uns heute. Wenn wir Reich Gottes bauen und als einzelne Gläubige, aber auch als gesamte Gemeinde Gott verherrlichen und damit Menschen den Weg zu Jesus, den Sohn Gottes, dem Retter der Welt weisen. Das ist unsere Aufgabe heute im Vergleich zu dem, was damals unter Haggai war. Aber nun geht's noch weiter. Das Buch Haggai schließt mit einer vierten Prophezeiung des Propheten, nämlich in den Versen 20 bis 23 in Kapitel 2. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai am 24. Tag des Monats folgendermaßen: Rede zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, und sprich: Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern, und ich werde Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern, und ich will die Streitwagen umstoßen samt ihren Besatzungen, das Ross und Reiter zu Boden sinken, und jeder umkommt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich, Serubabel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht, nehmen und dich wie einen Siegelring machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Gottes Verheißung und seine Segnung, die reichen bis weit in die Zukunft, sehen wir hier mit diesen Versen. Haggai sprach von einem bevorstehenden Umbruch, in dem Gott Königreiche vernichten und Himmel und Erde erschüttern würde. Ein Hinweis auf das Ende der Zeit, auf das Ende der Welt, bevor Jesus wiederkommt. Und dann heißt es, Gott gebraucht Serubabel als ein besonderes Werkzeug. Er war Gottes Siegelring, was bedeutet, dass Gott ihn als seinen Bevollmächtigten eingesetzt und mit entsprechender Autorität ausgestattet hatte. Was soll das? Was macht das mit uns? Das ist Hoffnung auch für uns, für die Zukunft. Denn Gott bekräftigt und garantiert damit seine Verheißung des kommenden Messias. Serubabel ist ein Hinweis auf Christus. Er war ein Nachkomme Davids und gehörte zur Stammfamilie von Jesus. Unser Herr und Retter, Jesus Christus, ist unsere lebendige Hoffnung. Gerade auch in Zeiten voller Krisen und Unsicherheiten. Wenn Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet, dann sind wir auf ewig mit ihm in der himmlischen Stadt, wo es im Übrigen keinen physischen Tempel mehr gibt. Denn Jesus selbst ist der Tempel und alles im Himmel ist im Übrigen von Gottes Herrlichkeit erfüllt, so wie es in Offenbarung 21, Verse 22 bis 27 steht. Das wird herrlich sein, das ist unsere Zukunft. Und durch den Hinweis auf Serubabel wird das nochmal deutlich. Es kommt jemand, der uns rettet, der uns Hoffnung gibt, eine ewige Zukunft. Dort im Himmel mit ihm zusammen. Das ist das, was auf uns wartet. Und bis dahin dienen wir unserem Herrn und Retter und legen nicht unsere Hände in den Schoß, sondern wir bauen Reich Gottes. Ja, wir bauen am Haus Gottes und leben zu seiner Ehre. Jesus soll die Nummer eins sein und die höchste Priorität in unserem Leben haben. Auf Jesus allein kommt es an. Sagt ihr Amen dazu? Möge das so in unserem Leben sein, dass er wirklich die höchste Priorität hat. Auf ihn kommt es an. Durch Jesus wird im Übrigen auch das gesamte Universum zusammengehalten, heißt es im Kolosserbrief. Und was sagt Jesus selbst von sich? Unter anderem, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und auch die bekannten Verse, ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Auf Jesus kommt es an. Er ist unser Ein und Alles. Lieben wir unseren Herrn und Retter, dann sagt nochmal laut Amen.
Amen. Amen.
Herr, wir danken dir für dieses Buch Haggai, das du uns gegeben hast, dass wir auch davon lernen dürfen. Herr, dass wir die Prioritäten in unserem Leben richtig setzen, dass wir dich an erster Stelle haben, dass wir uns nicht um uns selber drehen, dass wir nicht irgendwelchen Sünden folgen, sondern dass wir uns vor dir reinigen, dass wir für Ordnung in unserem Leben sorgen. Herr, hilf du uns allen und du weißt, wer auch besonders heute Morgen angesprochen ist. Herr, begegne meinen lieben Geschwistern, erwecke unsere Herzen, gib du Erneuerung deinem Volk, Herr, dass wir wirklich im Segen auch für dich leben können, dass wir nicht uns selbst blockieren, Herr, sondern dass wir ja treu für dich sind, für dich leben, Herr, und dir wirklich alle Ehre geben. Herr, ich danke dir, dass du unter uns bist, dass du uns lieb hast, Herr, und wir sagen, wir lieben dich und wir wollen alles für dich geben, Herr Jesus. Herr, wir danken dir für diesen Gottesdienst und wir geben dir weiter alle Ehre. Amen.
Amen.